Herzlich willkommen zu In guten Händen at Dobritzberger, dem Podcast rund um Leben, Tod und Trauer. Ich bin Nora Meyer und gemeinsam mit dem Linzer Bestatter-Ehepaar Julia und Martin Dobritzberger spreche ich ab sofort monatlich über alles rund um diesen so spannenden Themenkreis. Liebe Julia, lieber Martin, schön, dass ihr da seid und Zeit habt.
Danke.
Dankeschön.
Ich muss jetzt einmal ganz am Anfang schon sagen, es ist ein spezielles Podcast-Thema auch für mich. Also ich moderiere einige Podcasts und das Thema Tod und Trauer ist schon was, auch in der Vorbereitung, wo ich mit sehr viel Respekt jetzt vor dem Mikrofon stehe, weil ich mir denke, boah, über das spricht man ja nicht jeden Tag. Und genau das ist ja eigentlich auch der Hintergrund, warum wir beschlossen haben zu dritt, dass man sagt, okay, wie können wir das so aufbereiten, dass es wirklich ein Podcast wird, der gehört wird, wo Themen besprochen werden, die eben das Thema Leben, Tod und Trauer betreffen, weil ihr beide gesagt habt und bestätigt das bitte für mich, da gehört viel mehr drüber gesprochen, oder Julia?
Ja, vor allem merken wir, dass wir ganz viel angesprochen werden auf das Thema. Also, dass das Thema beschäftigt, dass das Thema interessiert und dass das die Menschen gerne nutzen, wenn sie uns dann im Vier-Augen-Gespräch alle möglichen Fragen stellen können. Deswegen haben wir gesagt, wollen wir diese Einzelgespräche eigentlich jetzt einmal öffentlich teilen.
Genau, und das machen wir ab heute. Erste Episode ist natürlich jetzt einmal ganz zu Beginn, interessiert mich natürlich euer Background, ja. Man kennt euch, man kennt den Namen Dobritzberger, das ist in Linz, traue ich mir zu behaupten, wirklich untrennbar mit dem Thema Bestattung verbunden. Mich würde jetzt gleich zu Beginn einmal interessieren, wie ist euer beruflicher Alltag? Martin, du führst ja das Unternehmen schon in fünfter Generation und es ist ein Familienunternehmen. Du bist ja quasi da eigentlich ja reingeboren, sagt man, oder? Wie hat sich das bei dir beruflich dann alles aufgebaut? Erzähl mal ein bisschen.
Genau, also ich bin ja mit dem Thema aufgewachsen. Von Geburt an bekommt man das in irgendeiner Form mit und das fängt an bei Kleinigkeiten, dass eine rund um die Uhr Erreichbarkeit wichtig ist, was in Zeiten von schnurgebundenen Telefonen ja noch wesentlich aufwendiger war als heute. Da musste also dann der Opa zu Hause bleiben, wenn wir als Familie einen Ausflug gemacht haben, damit das Telefon besetzt war oder solche Kleinigkeiten, bis hin, dass mein Vater halt viel nicht da war oder in Urlauben oft nur sporadisch nachgekommen ist. Da hat sich vieles verändert, auch im Zuge der Digitalisierung natürlich hat sich vieles erleichtert, Gott sei Dank. Die Mobiltelefonie ist jetzt nicht mehr ein Koffer, den man mit sich herumschleppt und eine Akkudauer von einer Stunde hat, sondern jetzt geht das schon ganz gut über den Tag. Aber natürlich, es ist ein Thema, dem man sich, glaube ich, langsam annähert und wo man erst in meinem Fall zumindest, als ich in die Firma eingestiegen bin, dann mir bewusst geworden bin, was das wirklich bedeutet.
Aber hast du schon immer auch eine, was heißt Affinität, weiß ich nicht, ob man das in dem Fall sagen kann, aber hast du schon als Kind gemerkt, mich interessiert auch das Thema Tod und Trauer mehr, weil du ja damit tagtäglich aufgewachsen bist?
Ich glaube, dass das Thema Tod und Trauer generell ein wenig ein missverstandenes Thema ist. Also grundsätzlich ist es so, dass sich im Tod das Leben vollendet und in der Trauer vollendet sich das, was man in Liebe beginnt. Und insofern glaube ich, dass das Thema ein grundpositives ist, wenn man sich damit befasst und dass es jetzt nicht so dieses morbide, vielleicht auch voyeuristische ist, wie man es vielleicht aus einem Krimi oder aus dem Fernsehen kennt, sondern eigentlich ein Thema, das hochphilosophisch ist, das immer die existenziellen Fragen des Lebens aufwirft und vor allem ein Thema, das eine große Mitmenschlichkeit in sich birgt. Das heißt, dort, wo ich mich Verstorbenen, aber vor allem auch Angehörigen zuwende, da bin ich ja in einer mitmenschlichen Geste der Nächstenliebe eigentlich tätig. Und das ist etwas, was mich immer sehr berührt hat. Bin in der Jungschau aufgewachsen, als Jungschau-Kind, und da ist man sicher auch in diese Richtung sozialisiert, dass man ein Miteinander, ein harmonisches anstrebt. Das war mir immer wichtig. Und der philosophische Tiefgang, ja, rührt vielleicht aus dem Sternzeichen her. Da bin ich Skorpion geboren. Und dann interessiert einen alles, was irgendwie mit dem Thema Leben und alles, was darüber hinausgeht, glaube ich, von Grund auf vielleicht ein bisschen mehr. Und vor allem aber auch diese Hinwendung zu Menschen, das finde ich einfach so sehr befruchtendes und eine extrem dankbare Form der beruflichen Tätigkeit, in der man seine Erfüllung finden kann. Man kann Bestattung auf viele Arten ausüben. Man kann das kaufmännisch sehen, man kann das logistisch sehen und ich sehe es halt von einer spirituell auch philosophischen Ebene, dass man Menschen nachhaltig etwas mitgibt, was sie inspiriert und was ihnen im Leben hilft, aus dieser Situation heraus gestärkt hervorzugehen.
Wir werden ja da in mehreren Episoden natürlich gezielt auf Themenkreise eingehen. Rund um das Thema, Julia, mich würde jetzt von dir mal interessieren, ich meine, du bist ja nicht mit dem Thema aufgewachsen, du bist da quasi reingestolpert, du hast dich in einen Bestatter verliebt, in dem Fall in den Martin. Erzähl mal, ich meine, war das schon für dich so damals, ich meine, man würde jetzt heute sagen, eine Art Red Flag am Anfang, oh mein Gott, der hat täglich mit Tod zu tun, will ich mich wirklich in den verlieben? Darf ich das mal so fragen?
Also ich war schon zu dem Zeitpunkt schwerst verliebt, wie wir einander gestanden haben, was wir so beruflich machen.
Und also war schon zu spät eigentlich.
Es war definitiv zu spät. Und gleichzeitig war ich sehr erleichtert, weil ich war zu dem damaligen Zeitpunkt Polizistin. Und als Polizistin hat man das oft, dass das Gegenüber ja unterschiedlichste Meinungen zu dem Berufsbild hat. Und im Martin habe ich jemanden gehabt, mit dem ich ganz offen über die Herausforderungen des Berufes sprechen habe können. Also das ist ja, ich kann mich nur an meinen ersten Todesfall, das war Suizid auf der Bahn und da habe ich mit niemand anderen drüber sprechen können, außer mit Kollegen, denen ich das Thema zumuten habe können. Und im Martin habe ich da einfach von Anfang an ein Gegenüber gehabt, der mich verstanden hat, dem ich einfach meine Herausforderungen schildern habe können, der mich unterstützt hat. Also insofern habe ich das Positive an seinem Beruf sehr schnell erfahren, weil er einfach ein unglaubliches Verständnis hat. Und den Einblick oder die Bilder, die ich erlebt habe, die habe ich ihm nicht groß erklären müssen. Und das war an sich ja ein Vorteil.
Ja, dann ein Green Flag eigentlich.
Ja, natürlich war die rosarote Brille da. Aber
außerdem. Und uns hat miteinander verbunden, glaube ich, dass wir beide einfach nicht über den Beruf reden wollten, weil jeder die Sorge hatte, dass der eigene Beruf für den anderen eben genauso ein Hemmnis sein könnte. Und insofern haben wir über alles andere nur nicht über den Beruf gesprochen. Das ist, wenn man sich kennenlernt, ja eigentlich eine Seltenheit. Und war aber sehr schön, sehr befruchtend.
Ja, schön. Das heißt, Julia, du hast aber dann, letztendlich ist das so weit gekommen, dass du gesagt hast, hey, ich bleib natürlich mit Martin zusammen, wir heiraten und du bist auch ins Unternehmen eingestiegen. Du bist seit 2021 auch staatlich geprüfte Bestattermeisterin. Staatlich geprüft, was heißt das konkret? Was muss man da machen?
Also die Voraussetzung ist, dass man mal in einem Bestattungsunternehmen tätig ist, dass man einfach auf einem ganz anderen Grundniveau ansetzt, wenn man sich in die Vorbereitung zur Meisterprüfung begibt. Also das ist eine einjährige Vorbereitung an der Bestatterakademie, wo man in 5 verschiedenen Bundesländern jeweils eine Woche Ausbildung macht. Dazwischen lernt man unendlich viel, weil Österreich 9 verschiedene Bestattungsgesetze beispielsweise hat.
Wow.
Also jedes Bundesland hat ein anderes und da kommt noch, also der Bestatterberuf ist ja unglaublich vielfältig. Da sind rechtliche Materien, psychologische Einblicke, die man gewinnt in der Ausbildung, da ist sehr viel Gestaltung. Ja, also es ist unglaublich viel. Und dann tritt man, wenn man sich ausreichend vorbereitet hat, nach einem Jahr tritt man an der Meisterprüfungsstelle an, zu einer 6-stündigen schriftlichen Prüfung. Dann geht's weiter, wenn man die bestanden hat, zu einer praktischen Prüfung an einem anatomischen Institut. Und dann noch eine kommissionelle mündliche Prüfung vor einem Mediziner, einem Juristen und Fachprüfer, das sind Landesinnungsmeister. Und wenn man das alles bestanden hat, dann ist man Bestattermeisterin. Es war ein langer Ausbildungsweg. Also mit Höhen und Tiefen, wo man dachte, man schaffe das jemals, weil es unglaublich viel ist. Da kommen ja auch noch internationale Überführungen dazu. Wir haben ja so viele internationale Bezüge. Die Menschen sind unglaublich mobil. Also das darf man gar nicht vergessen. Und natürlich der Bestatterberuf kommt ja eigentlich aus den Gesundheitsberufen. Also wir haben ja ganz einen hohen Seuchenschutz. Also das ist eigentlich die Grundlage des Berufes, dass man lebende Menschen davor schützt, dass sie irgendwie ja einfach
an infektiösen Krankheiten sich anstecken.
Ja, genau. Also eine große Verantwortung der Beruf. Das hatte ich vorher nicht vermutet.
Das ja, ist so das intensiv. Hat man nicht am Schirm, ne? Also wenn du mir das jetzt erzählst, mir als Laien, denke ich mir, wow.
Ja.
Okay, man hat irgendwie im Kopf, ja, er sorgt dafür, dass Begräbnis schön wird, so laienhaft gesagt.
Ja.
Aber was da alles dranhängt, logischerweise, wenn man drüber nachdenkt, und das haben wir wieder bei dem, drum machen wir auch einen Podcast drüber, weil es einfach so viele spannende Themenfelder gibt, rund eben um Leben, Tod und Trauer. Martin, wenn wir jetzt wirklich noch einmal auch genauer in den Alltag reinschauen. Du hältst ja unter anderem viele Trauerreden, hab das mitbekommen. Du bist meistens dann gerade, wenn ich mal angerufen habe, hat es geheißen, du bist in einer Trauerrede. Ist das auch eine deiner Stärken und Leidenschaften, würdest du sagen, am Job?
Würde ich mittlerweile schon sagen. Früher war ich der Meinung, das kann jeder, der sprechen kann. Und mittlerweile darf ich es als ein Potenzial akzeptieren, das ich habe, und ein Talent, das mir geschenkt ist. Und das finde ich eigentlich eine sehr berührende Aufgabe, Menschen dort abzuholen, wo sie gerade eben stehen, und durch dieses Begebnis durchzuleiten, ihnen auf der einen Seite Sicherheit zu vermitteln und auf der anderen Seite diesem Kontext des Lebens im Angesicht des Todes einen größeren Sinn zu geben. Und das ist sehr berührend, weil gerade die Trauerrede zeigt, dass es erstens kein Leben gibt, das nicht für irgendetwas gut war, also das etwas Besonderes hat, das berührt. Also auch wenn es schwierige Verhältnisse sind, wenn viel Streit in der Familie da ist, wenn das Menschen sind, die obdachlos geworden sind oder die aus sozialen Randgruppen kommen, dann gibt es trotzdem Menschen, die berührt sind von diesem Leben und die deswegen die Persönlichkeit haben, die sie heute haben, weil dieser Mensch gelebt hat. Und umso mehr ist das natürlich in der Familie, wenn man ein gutes Verhältnis hat, freundschaftlich oder liebevoll zueinander. Und das aufzuzeigen und nämlich im Begräbnis oder in der Trauerfeier das Leben spürbar zu machen, das ist ein ja wirklich magischer Moment. Und man verwechselt oft die Trauerrede mit dem Nachruf, und das ist es eigentlich nicht. Also nur die Biografie zu erzählen, ist ein bisschen zu wenig, weil würden wir nur die biografischen Daten oder das Leben erzählen und dann würde man den Sarg beisetzen oder die Urne beisetzen, dann hätte man ja als Angehörige das Gefühl, und jetzt ist wirklich ganz aus. Dann wäre das ja enorm schockierend. Und deswegen braucht es immer auch eine jenseitige Hoffnung. Und was ich festgestellt habe, auch aus meiner Erfahrung aus der Jungschau heraus, in der Kirche, aber jetzt eben auch am Friedhof, ist, dass die Religion uns da immer weniger Antworten liefert, die wir so auch tatsächlich in unserem Alltag leben können. Das heißt, wir verstehen oft die Sprache der Liturgie nicht mehr. Und deswegen braucht es andere Jenseitsbezüge oder andere Hoffnungen, die wir haben, dass ein Leben nicht einfach vorbei ist, sondern uns nach wie vor begleitet und immer auch noch berühren darf. Ja, und das, it's magic.
Schön. Das ist richtig. Man hört das auch bei dir raus, diese Begeisterung, mit der du das machst. Julia, mich würde interessieren, wenn wir uns deinen beruflichen Alltag anschauen. Was ist so deine Tätigkeit, die du am liebsten machst?
Am liebsten bin ich Freigeist. Also ich liebe es, überall zu sein und zu unterstützen. Und sei es, dass ich jetzt auch Trauerreden übernehme, wann die Familie das wünscht, oder dass ich Aufbahrungen dekoriere. Ich bin eine unglaublich kreative Seele. Also mir macht es Freude, mehr Kreativität auszuleben, indem ich zum Beispiel Urnen gestalte oder Aufbauungen persönlich dekoriere oder einfach mir überlege, wie man Rituale oder Bräuche modern übersetzen kann. Beispielsweise haben wir jetzt gerade gehabt, es gibt dann den buddhistischen Brauch, dass wenn man vor einem Begräbnis weggeht, dass man eine Süßigkeit geschenkt kriegt, um sich an die Süße des Lebens zu erinnern.
Schön.
Auf dem Weg nach Hause, das soll einfach den Geschmack wieder auf das Positive im Leben lenken. Und wir haben das jetzt für ein Begräbnis, das wir gerade begleitet haben, mit einer Linzer Tortenpraline übersetzt. Dass wir einfach alle Trauergäste haben eine Praline geschenkt bekommen. Der Martin hat das in seiner Trauerrede angekündigt, dass sie das jetzt ganz bewusst genießen soll und dass es auch im Sinne von der Verstorbenen wäre, wann wir uns wieder dem Süßen zuwenden. Sie war ein genussvoller Mensch. Und sowas macht mir Riesenfreude, sowas zu übersetzen. Dass man einfach sagt, wie könnte man Bräuche, die vielleicht auch aus anderen spirituellen Richtungen kommen, so übersetzen, dass sie eine Bedeutung haben, dass sie einen Sinn haben. Also ich habe keine Freude, es einfach nur zu machen. Also es geht da nicht um Show, es geht nicht um Effekt, sondern es geht wirklich darum, die Sinne dorthin zu leiten, dass es einen positiven Ausblick, eine positive Perspektive beim Begräbnis gibt. Mhm. Und sowas macht man, es erfüllt mich.
Mhm. Und die Julia ist natürlich dann diejenige, die im Betrieb dafür steht, dass die Mitarbeiter gut miteinander auskommen, dass sie ja immer wieder auch so Highlights oder einfach schöne Momente in der täglichen Arbeit haben. Die schaut, dass wir Teamveranstaltungen haben, von der Weihnachtsfeier angefangen bis zu Pensionierungsfeiern, da fleißig am Organisieren. Also das ist auch ganz ein wichtiger Aspekt, glaube ich, dieses menschliche Umsorgen im Betrieb, und dass die Julia in ihrer Kreativität wesentlich stärker, ich bin auf wesentlich mehr auf der fachlichen Seite eher für Kompetenzaufbau und Schulung zuständig und die Julia ist dafür das leichte, freigeistige.
Ja, die gute Seele. Also ich bin einfach auch überzeugt, dass unsere Mitarbeiter, das sind wirkliche Perlen, die haben so Stärken und Talente und die zu erspüren und zu fördern und ins Miteinander einzubringen, das ist wirklich auch Teil meiner Aufgabe. Weil die sind an den Angehörigen, wenn die sich gut fühlen und die ihre Persönlichkeit einbringen, dann kann so viel Positives entstehen. Und das sehe ich schon als wichtige Aufgabe. Wir haben ja 26 Mitarbeiter, also das ist, wir sind immer ganz klein und da einfach durchzuwuseln und überall zu sein und einfach ihnen auch das Gefühl zu geben, dass sie wichtig sind für uns und dass jeder wichtig ist. Ob das jetzt der Konduktmitarbeiter am Friedhof ist oder die Dame im Büro oder wer auch immer Teil an dem großen Ganzen ist, der ist wichtig und ich möchte, dass der Mensch gesehen wird und dass er sie einbringen kann. Und das ist ja Teil meiner freigeistigen Aufgabe.
Schön. Großes Thema natürlich die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeiter und MitarbeiterInnen. Ich stelle mir jetzt wieder, sagen wir wieder beim Laien vor, es muss doch extrem anstrengend sein, jeden Tag mit dem Thema Tod und Trauer konfrontiert zu werden im Arbeitsalltag. Oder würde man sich jetzt als Außenstehender so denken, ne? Wie kann man denn da überhaupt noch Leichtigkeit reinbringen, Unbeschwertheit reinbringen? Ich schätze mal, ihr seht das ein bisschen anders, oder?
Ich glaube, dass jeder seine Herausforderungen im Leben hat, wenn er immer wieder mit den gleichen Themen konfrontiert ist. Und das ist jetzt völlig egal, ob das jetzt eine Hebamme ist, die sozusagen immer nur mit den freudvollen und aber auch herausfordernden Momenten der Geburt sich beschäftigt oder wenn das jemand im Verkauf ist, der täglich mit Menschen in der Beratung verbringt oder an der Kasse sitzt. Ich glaube, dass jeder seine Bewältigungsstrategien braucht, um das freudvoll auf Dauer leben zu können und seinen Sinn in dieser Tätigkeit zu finden. Ich glaube, dass der Tod ein riesiges Feld an Sinn eröffnet. Und wenn man die Trauer nicht als eine Belastung sozusagen des soziologischen Lebens betrachtet, sondern eigentlich als einen Ausdruck der Liebe, die die Menschen miteinander verbindet im Leben und aber auch darüber hinaus und Liebe jetzt stellvertretend für eine partnerschaftliche Liebe oder für eine freundschaftliche oder eben auch für eine idolhafte Anhimmelung eines Menschen, den man schätzt und der einen inspiriert, dann sind es ja nicht trauernde Menschen, die uns umgeben, sondern liebende Menschen. Und mit liebenden Menschen zu arbeiten, ist eigentlich etwas sehr Befruchtendes und Schönes.
Mhm. Ihr habt ja auch zwei Kinder, Allegra und Tizian, sehr schöne Namen übrigens. Und ich habe auf eurer Website gelesen, Allegra hat euren Beruf mit 5 Jahren einmal so beschrieben, den Menschen helfen, Zettel ausdrucken und am Friedhof Geschichten erzählen. Ne? Eure Kinder wachsen ja, wie man da auch mitbekommt, natürlich sehr konfrontiert mit dem Thema Tod und Sterben auf. Wie geht ihr denn in der Familie dann mit dem Thema um? Wie habt ihr den beiden das näher gebracht?
Also als sie das erzählt hat, war natürlich der Drucker ein Highlight, weil da kommen Bilder heraus, die sie dann entweder anmalen kann, um sie kurzfristig mal zu beschäftigen. Und wenn ich ins Büro gefahren bin und sie war mit dabei, dann gab es natürlich irgendwas Dringendes zu arbeiten. Und dann sind meistens irgendwelche Zettel beim Drucker rausgekommen. Die Aufgabe als Fünfjährige war es eben, diese Zettel vom Drucker zu holen und mir zuzubringen. Insofern ist das Zettel ausdrucken sicher etwas ganz Besonderes gewesen, genauso wie, dass man im Büro mehrere Festnetztelefone hatten, immer noch haben und die miteinander sprechen können. Und das hatten wir natürlich zu Hause nicht. Also insofern hat der Beruf natürlich eine Faszination von einer kindlichen Perspektive heraus. Ich glaube, die größere Dimension kann man in dem Alter natürlich nicht erfassen.
Wie alt sind die Kinder jetzt?
Jetzt sind sie 10 und 13. Also Tizian ist 10 und Allegra ist 13, bald 14. Also das ein richtiger Teenager, pubertärer Teenager, würde ich sagen.
Aber das heißt, das Thema wird jetzt schon auch mehr präsent oder bewusst wahrgenommen. Aber wie erlebt ihr das dann?
Wir haben ihnen, glaube ich, von Anfang an mitgegeben, dass es uns interessiert, was sie davon halten. Also wir haben ja eine Trauerbibliothek im Haus und sehr viele Kinderbücher. Und da war die Allegra schon immer eine, der die Bücher gegeben hat und hat gesagt, Allegra, jetzt sag mal, was du davon hältst. Weil oft ist so, wir Erwachsene finden Kinderbücher ganz toll und die Allegra hat ganz klar gesagt, nein, Mama, das ist überhaupt nichts oder nein, das gefällt mir nicht. Also wir haben einen ganz natürlichen Zugang gehabt, sie haben wahnsinnig viel mitgekriegt. Das war nicht der Moment, wo wir sagen, Allegra, wir müssen dir jetzt gestehen, wir sind Bestatter. Sondern sie hat das ganz automatisch mitgekriegt, auch immer mit dem Gefühl, dass es für uns zählt, was sie zu sagen hat, wie sie es empfindet. Also wir fragen sie ja immer, Allegra, wie würdest du teilhaben wollen? Würde das für dich passen? Würdest du mitgehen wollen? Also wir haben immer schon die Allegra mitgenommen, mit Achtsamkeit natürlich, also dass es für sie passt, dass sie so weit mitgeht, wie sie möchte. Aber sie hat uns das auch immer zurückgemeldet. Wir haben immer respektiert und sie gesagt, nein, das möchte ich nicht. Aber sie ist gerne im Büro, also sie ist nach wie vor gerne im Büro. Wir haben auch einen Bürohund, unseren Seelentröster, den liebt sie natürlich auch. Und ja, sie merkt, dass es eine Bedeutung hat, was ihre Eltern arbeiten. Sie merkt, dass wir auf der Straße angesprochen werden, dass die Dankbarkeit extrem groß ist. Und ich glaube, das fasziniert sie auch. Also, dass jemand zu uns herkommt und sagt, ma, danke, dass Sie mich da begleitet haben, Sie haben mich so unterstützt. Und da ist der Allegra, glaube ich, schon ein bisschen stolz.
Und es sind Kinder jetzt nicht tendenziell immer begeistert vom Beruf der Eltern, das ist auch klar. Also das gibt natürlich immer auch Einschränkungen. Ich kann mich da durchaus an Szenen erinnern, wo ich gerade telefoniert habe zu Hause in meiner Telefonrufbereitschaft, wie ich sie ja jeden Abend habe. Und dann läuft ein Zweijähriger hinter mir her und glaubt, dass nur weil ich auf Distanz gehe, ich mit ihm Fangen spielen möchte. Und ich versuche, möglichst ruhig mit Angehörigen zu sprechen, um denen Sicherheit zu vermitteln. Die Zeiten sind jetzt Gott sei Dank vorbei, wo man sich dann hinter einer Türe sozusagen im Zimmer verbarrikadiert und dann von außen gegen die Türe getrommelt wird. Also, aber das haben wir alles natürlich erlebt, oder dass wenn wir mit den Kindern ins Acapulco fahren, dass man tendenziell immer irgendeinen anderen Bestatterkollegen trifft, wo dann die Kinder schon mal sagen, so und jetzt lassen wir mal die Arbeit bitte außen vor. Aber es ist ein großes Verständnis dafür da, dass man eben auch immer erreichbar sein soll. Die Julia hat das umschrieben damit, wenn jemand Schmerzen hat oder wenn jemand Hilfe braucht, dann braucht das jetzt und nicht irgendwann später. Und Kinder verstehen das, also sie wollen auch, wenn sie sich wehgetan haben, jetzt Unterstützung haben und nicht dann in einer Viertelstunde. Und insofern war das relativ schnell eigentlich auch klar, dass wenn das Telefon läutet, dann ist das halt so. Dann muss man die paar Minuten abwarten und gleichzeitig ist es aber dann auch so dieses Lernen, dass nur weil man punktuell arbeiten muss, ist deswegen nicht der ganze Tag im Eimer. Ja. Und das, glaube ich, haben sie die Kinder schon gut mitgenommen, einfach, Kinder können das generell sehr gut, im Moment zu leben und dann aber wirklich ganz präsent da zu sein.
Wir werden auch eine eigene Episode mal drüber machen zum Thema eben, wie geht man oder wie erklärt man Kindern den Tod. Aber das war jetzt vielleicht mal ein kurzer Abstecher in die Richtung. Mich würde jetzt müssen wir schon langsam zum Ende kommen der ersten Episode. Man könnte wahrscheinlich Stunden füllen schon allein mit eurer Vorstellung. Aber mich würde es jetzt abschließend interessieren, wie geht's denn euch persönlich mit dem Tod, wenn ihr an euren eigenen denkt? Habt ihr da Angst oder gar nicht?
Ich glaube, dass der Tod uns die Verantwortung im Leben vorhält. Und insofern ist es in dem Moment, wo man Verantwortung für die Kinder übernimmt oder für das Unternehmen übernimmt, für mich persönlich, der Tod insofern etwas Sorgenvolles, weil man immer auch den Gedanken in sich trägt, wie geht's denn dann weiter, wer kümmert sich um die Kinder, wie geht das mit der Firma weiter, man wird vorsichtiger. Und das ist sicher der große Unterschied zur jungen, erwachsenen Leichtigkeit, die man vielleicht hat, wo der Tod überhaupt keine Rolle spielt, wo die Welt offen ist und wenn es mich nicht mehr gibt, na ja, dann dreht sie sich auch weiter. Und in dem Moment, wo man aber Verantwortung übernimmt, glaube ich, hat auch der Tod seine Schwere. Und dann kann man vieles regeln und gleichzeitig möchte man natürlich seine Kinder heranwachsen sehen und möchte auch den Erfolg oder das Fortgehen des Unternehmens miterleben. Man möchte seine Beziehung leben. Das heißt, überall da, wo man in liebevollen Verbindungen steht, da hat der Tod natürlich schon auch seine schwere Schlagseite im Leben.
Julia, wie geht's dir da?
Also mir ist meine eigene Endlichkeit schon sehr bewusst, auch durch den Beruf, weil man merkt, dass da junge Frauen sterben in meinem Alter oder Kinder. Also das ist schon was mir immer sehr nachdenklich stimmt. Und grundsätzlich vorm Sterben habe ich keine Angst, weil ich überzeugt bin, dass ich in eine Liebe zurückgehe, aus der ich komme. Aber ich möchte nicht, dass es zu bald ist. Also ich möchte meine Kinder heranwachsen sehen. Ich möchte meine liebevolle Beziehung zum Martin leben. Also ich möchte nicht, dass es zu bald ist. Und vor allem nicht, dass meine Lieben sterben. Also das eigene Gehen, das ist nicht das Problem. Sondern einfach, dass man die Verbindung, wie der Martin das gesagt hat, dass man die Verbindungen nicht mehr leben kann, dass man seine Kinder nicht aufwachsen sieht. Also das ist was ich schon schwer und schmerzlich empfinde in der Vorstellung.
Was man sich aus dem Heranwachsen und dem beruflichen Tätigsein als Bestatter sicher mitnimmt, ist vielleicht noch der Gedanke, dass es um einen selber gar nicht so geht. Also das heißt, es kommen Menschen auf die Welt, die haben Eltern und die haben Menschen um sich herum, die für sie sorgen, in einem Kreis, in dem sie aufwachsen, haben Freunde, die ihnen Halt im Leben geben. Und wenn sie mitmenschlich leben, dann inspirieren sie auf die gleiche Art und Weise, wie sie inspiriert worden sind, andere Menschen. Und wenn sie sterben, dann wird das auch ein wenig weitergetragen, was man an Werten in die Welt gebracht hat oder was man an Überzeugungen lebt oder an Ideen hat. Und dann wird das jemand anderer aufgreifen. Das heißt, es geht nicht so sehr um mich. Und das ist dann wieder recht befreiend. Aber natürlich möchte man mit den Lieben verbunden sein.
Ihr findet, man kommt drauf, wenn man sich auf die Vorstellung einlässt, dass das Leben endlich ist, kommt man drauf, welche Beziehungen und welche Menschen sind mir wichtig. Ja. Und die Erkenntnis finde ich an sich schön. Wenn man sagt, okay, meine Beziehung zu meinem Mann oder zu meinen Kindern oder Freundschaften sind mir wichtig, da kann ich ja sofort anfangen, das mehr zu pflegen. Mhm. Und jetzt dem mehr Raum in mein Leben zu geben. Und die Erkenntnis finde ich an sich schön.
Ja. Oder auch dem Sinn, was will ich gerne machen? Was erfüllt mich, ja, das auch mehr zu leben? Also, ich habe da gerade wieder ein spannendes Buch gelesen, Das Café am Rande der Welt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
Ja, ich habe es gerade gelesen, voll schön.
Genau. Zweck der Existenz. Ja. Warum bin ich da? Und das mehr aus dem Herzen heraus zu verfolgen. Das hat mich auch da wieder und auch in Vorbereitung auf diese Folgen jetzt mit euch zum Thema Tod und Trauer sehr inspiriert. Lieber Martin, liebe Julia, wir könnten jetzt, wie gesagt, noch ewig dahin plaudern, aber wir werden natürlich einige Themenkreise abdecken. Ich sage jetzt mal herzlichen Dank für eure Vorstellung, für diese auch schon sehr tiefen, intimen Einblicke auch in euer Privatleben, weil das ist ja auch interessant, um mal mitzubekommen, eben wie leben Bestatter selber diesen beruflichen Alltag. Ich freue mich auf die kommenden Episoden. Und
wir uns auch.
Ja, genau. Wir sind schon gespannt, was wir dann erzählen werden.
Ja, ich auch. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war die erste Episode von In guten Händen @ Dobritzberger, der Podcast rund um Leben, Tod und Trauer. Der Podcast erscheint ab sofort immer am ersten Dienstag im Monat. Abonniert uns gleich bitte auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, Spotify, Apple Podcasts, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Vielen Dank, lieber Martin, vielen Dank, liebe Julia, und wir hören uns zum nächsten Mal in 4 Wochen.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, vielen Dank.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.